Guten Morgen. Als ich die Anmeldungen so gesehen habe in meiner Liste, da waren im ersten Gottesdienst, keine Ahnung, 60 Namen oder so und hier waren es viel weniger. Da dachte ich mir, das gibt wahrscheinlich einen leeren Gottesdienst. Aber in der anderen Gruppe, da waren ganz viele Kinder. Genau, und wir haben das hin und her geschoben. Manche von euch waren davon auch betroffen. Wir haben festgestellt, die meisten Eltern haben sich doch für den ersten Gottesdienst angemeldet. Und so haben wir das versucht, jetzt alle Kinder in den ersten zu packen. Und genau, wie das in den zukünftigen Sonntagen wird, das wissen wir noch nicht genau. Wir werden dann vermutlich nach dem nächsten Sonntag auch noch eine Entscheidung treffen, ob wir da vielleicht auch was festlegen, damit es ein bisschen klarer ist, mit was ihr in welchem Gottesdienst rechnen könnt. Genau, mein Predigtthema heute heißt Frieden. Der Weg zum Frieden. Oder früher, es gab mal ein Buch zu meiner Kindheit, das hieß Frieden ist möglich. Die älteren Semester kennen das vielleicht noch von Franz Alt. Frieden war früher ein total großes Thema. So Ende der 70er, Anfang der 80er hat die ganze Welt von Frieden geredet. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten so ein bisschen verfolgt. Zu Ostern gibt es die Friedensmärsche und da wird immer wieder darüber berichtet und wer die Hintergründe nicht kennt, der denkt sich, warum wird berichtet, wenn 100 Leute irgendwo marschieren? Da denke ich mir, da gibt es, was weiß ich, den Marsch für Jesus oder sowas, da waren Zehntausende auf den Straßen, da hat niemand drüber berichtet. Aber das hat natürlich eine Geschichte. Früher waren Tausende, Zehntausende von Leuten auf der Straße. Wir haben demonstriert in Ulm, ich war da zum Teil selber dabei. Wir hatten die Pershings der Amerikaner in Neu-Ulm stationiert mit Atomsprengköpfen, vermutlich. Genau, weiß man es ja nicht. Und das war total wichtig für uns damals, eben der Friede. In der Zwischenzeit geht man fürs Weltklima oder gegen Masken oder für Corona oder ich weiß nicht, für was man heute auf die Straßen geht. Aber Frieden ist so irgendwie gar kein Thema mehr. Frieden, wir haben Frieden, oder? Für uns ist alles gut. Uns wird niemand angreifen. Oder vielleicht doch, aber es ist eigentlich kein großes Thema mehr. Und wenn es irgendwo Krieg gibt, dann ist es immer so weit weg, dass es uns nicht wirklich betrifft. So, Frieden ist kein wirkliches Thema mehr. Und doch stelle ich fest, Frieden ist ein großes Thema in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so möchte ich uns heute ein bisschen in dieses Thema mit reinnehmen. Und ich habe euch zuerst mal ein politisches Bild mitgebracht. Das ist hier eine Statue. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es ist nicht ganz so hell, wie wir das wollten. Das ist ein spärlich bekleideter, kräftiger Mann, der einen Hammer schwingt. Und wer die Statue kennt, der weiß noch nicht, um was es da geht. Aber da ist oben, seht ihr, den Griff von einem Schwert. Und hier unten kommt ein Pflug raus, eine Pflugschar. Hier auf der Seite könnte man theoretisch den Text lesen. Sie werden oder lasst uns unsere Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Und das Pikante an diesem Bild finde ich, dass es von einem russischen Künstler gemacht wurde 1959 und von der damaligen UdSSR zum Geschenk gemacht wurde den Vereinten Nationen. Und es steht in New York vor dem Gebäude der Vereinten Nationen. Und das Pikante daran finde ich, dass das atheistische Russland oder damals eben Sowjetunion ausgerechnet einen Bibeltext zum Grundlage genommen hat, um die Hoffnung auf den Frieden auszudrücken. Und diesen Text, der von dieser Statue sozusagen ausgedrückt wird, den würde ich uns gern lesen zu Anfang dieser Predigt. Jesaja Kapitel 2, Verse 2 bis 4. Man findet dasselbe übrigens auch nochmal in Micha. Und da heißt Folgendes: Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Kurze Bemerkung vielleicht, hier geht es nicht um Topographie, da geht es nicht darum, dass plötzlich in Israel ein Berg wächst, der höher ist als der Mount Everest, sondern das ist natürlich übertragen gemeint. Zu ihm, nämlich zu diesem Berg, strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen, denn von Zion kommen die Weisungen des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Und ich bitte jetzt einfach, dass du dieses Wort an uns segnest, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, hier ist von diesem Frieden die Rede und ihr habt das gesehen, so die Schwerter zu Pflugscharen und so. Und allerdings, wenn wir diesen Text genau anschauen, dann stellen wir fest, dass der Text eine Vorgeschichte hat. Da steht dann, weiß nicht, ob sie auch steht, genau hier, da steht das Wort dann. Und das, was davor geht, davor kommt, das ist die Bedingung für das, was danach kommt. Davor steht, lasst uns, ich lese es von hier, lasst uns auf Gottes Pfaden gehen. Also da geht es darum, die Weisung geht aus Jerusalem, Gott sagt uns, was er von uns möchte. Und dann reagieren die Völker und sagen, lasst uns da hingehen, lasst uns hören, was Gott zu sagen hat. Und wir wollen es nicht nur anhören, sondern wir wollen uns danach richten. Und in dem Moment, wo wir anfangen, Gottes Wege zu gehen, in dem Moment, wo wir bereit sind, das zu tun, was er von uns will, in dem Moment haben wir eine Chance auf Frieden. Dann passiert es mit den Pflugscharen. Die UNO, die wird den Frieden nicht bringen. Das ist meine feste Überzeugung. Das hilft zu einem gewissen Teil. Manche Dinge sind friedlicher geworden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass neue Konflikte aufbrechen. Und insofern ist für mich echt die Frage, ob diese menschlichen Anstrengungen überhaupt von Erfolg gekrönt sein können. Ich persönlich glaube, dass wir Menschen uns ändern müssten, damit das funktionieren würde. Wir haben vorher das Bild gesehen und dass es diese Statue von der Sowjetunion gestiftet wurde. Und ich muss euch sagen, ich bin ein überzeugter Kommunist. Ich finde Kommunismus richtig klasse. Alles gehört allen und jeder hat, was er braucht. Das Dumme ist nur, mit uns Menschen funktioniert das nicht. Weil wir immer auf unseres schauen. Und deswegen hat der Kommunismus auch in der Sowjetunion nicht wirklich funktioniert. Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die erste Gemeinde eigentlich kommunistisch war. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt gesteinigt werde für diese Aussage, aber sie hatten alles gemeinsam. Das ist halt das, was dem Wort zugrunde liegt. Und sie haben es verteilt, so wie jeder das gebraucht hat. Und siehe da, es hat in der ersten Gemeinde jedenfalls eine Zeit lang funktioniert. Und trotzdem glaube ich einfach, dieses Konzept steht unserer menschlichen Natur zutiefst entgegen. Wir denken zuerst an uns. Wir werden dann nachher in einem anderen Zusammenhang nochmal drauf kommen. Wir denken zuerst an uns. Jetzt kann es sein, dass wir natürlich alle schon christlich entsprechend geprägt sind, aber wenn du dir vorstellst, du bist an einer Tafel und da liegt eben noch ein Schnitzel oder es gibt absehbar zu wenig Eis, jedenfalls von der Sorte, die du bevorzugst, dann guckst du doch, dass du möglichst früh zugreifen kannst, damit du das gute Erdbeereis oder was weiß ich, was es da gibt, kriegst. Oder ich stelle es immer wieder im Straßenverkehr fest. Ich fahre da und vor mir taucht ein LKW auf der rechten Spur und hinten kommt auch einer. Und dann habe ich eine Entscheidung. Ich kann entweder bremsen und auf der rechten Spur bleiben und den vorbeifahren lassen, damit er nicht bremsen muss. Oder ich sage, ich fahre mal rechtzeitig links raus, damit ich auf gar keinen Fall bremsen muss. Dann muss halt der hinter mir bremsen. Und jetzt sagst du vielleicht, was hat es damit zu tun? Nun, es ist ganz einfach. Einer muss bremsen. Und ich habe die Entscheidung, wer es ist. Und oft ist uns, wie man so schön sagt, der Rock näher als die Hose, oder wie war das? Also zuerst komme ich und dann kommt eine ganze Weile nichts und dann kommen vielleicht die anderen. So, ich bin immer vorne dran. Und deswegen funktioniert es mit dem Frieden nicht. Und deswegen funktioniert es mit dem Kommunismus nicht. Und trotzdem ist es ein Ziel, was Gott hat. Und bevor wir jetzt anfangen, uns zu überlegen, wie können wir mit anderen Menschen Frieden haben, müssen wir feststellen, wir müssen erstmal sehr, sehr viel früher anfangen. Bevor wir uns mit dem Frieden an sich auseinandersetzen, eine Bemerkung noch vorweg. Das biblische Wort Shalom, das hebräische Wort Shalom, ist mehr als nur das, was wir unter Frieden verstehen. Also, dass man in der Familie nicht streitet oder dass es eben keinen Krieg gibt. Das biblische Wort Shalom, das bezeichnet mein Wohl auch mein Wohlbefinden, meine Gesundheit. Man kann es ganz allgemein auch mit Heil übersetzen. Und wer den aaronitischen Segen immer nur von mir hört, dem ist es vielleicht noch nicht so wirklich aufgefallen, aber wenn du das hörst, wie es normalerweise gebraucht wird, dann heißt es am Ende dieses Segens, und schenk uns dein Heil. Und ich sage das meistens anders. Es heißt, und schenk uns deinen Frieden, genau. Und ich sage es eben anders. Ich sage, und schenk uns dein Heil, weil das, ich finde es wichtig, dass wir uns das immer wieder neu klar machen, dass es Gott eben nicht nur, in Anführungszeichen, um den Frieden geht, sondern um unser Heil. Und mit diesem Heil, da werden wir uns jetzt ganz kurz auseinandersetzen. Denn ich glaube persönlich, wenn wir Frieden haben wollen in unseren Beziehungen, Frieden mit uns selbst, Frieden mit unseren Mitmenschen, dann müssen wir vorne anfangen. Wir müssen mit der Beziehung zu Gott anfangen. Und ich stelle jetzt mal die gewagte These auf, dass das Grundproblem des Menschen ist, unser gestörtes Verhältnis zu Gott. Und bevor wir dieses Verhältnis nicht geklärt haben, da können wir die anderen Dinge nicht klären. Und ich möchte das zeigen anhand der Geschichte, die uns berichtet wird, ganz am Anfang der Bibel. In 1. Mose, Kapitel 1 und 2, da macht Gott die Welt. Und er sagt, und es war gut. Und dann macht er den Menschen und dann sagt er, und es war sehr gut. So, die Schöpfung ist fertig, alles ist sehr gut. Aber es bleibt nicht sehr gut. Irgendwann geht dieses sehr gut kaputt. Gott gibt dem Menschen, genau gesagt, ein Gebot. Oder wenn du willst, zwei Gebote. Da gibt es zwei so Bäume. Also, aber eigentlich ein Gebot. Er sagt, esst von diesem Baum nicht. Und der Mensch entscheidet sich, seine eigenen Wege zu gehen. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gehört haben, lasst uns seine Wege gehen, entscheidet der Mensch, wir gehen eigene Wege. Und dann kommt Gott und sagt, Moment, hier ist irgendwas passiert. Gott spürt, dass da was kaputt gegangen ist. Und dann fragt er den Menschen, was ist los? Und dann sagt Adam, du hast mir diese Frau gegeben. Und damit ist ein Teil der Schuld schon mal bei Gott. Und wir sehen, dass der Mensch sich entschieden hat, eigene Wege zu gehen, macht als allererstes seine Beziehung zu Gott kaputt. Die Beziehung des Menschen zu Gott ist zerbrochen. Und dann kommt die nächste Beziehung, die zerbricht. Das Weib, das du mir gegeben hast. Oder wir können auch sagen, die Frau, aber vermutlich hat Adam hier schon Weib gesagt. Die ist schuldig. Und damit zerbricht die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist nicht mehr das Vertrauen und wir gehen doch dick und dünn gemeinsam, sondern du hast mich verführt. Dass Adam natürlich selber verantwortlich war für sein Tun, das sieht Gott schon so und das sagt er ihm nachher auch. Aber das hat Adam in dem Moment eben nicht mehr gesehen. So. Und wir sehen, dass die Tatsache, dass wir eigene Wege gehen, oder wir können auch sagen, dass wir sündigen, die macht unsere Beziehung zu Gott kaputt und die macht unsere Beziehung zueinander kaputt. Und deswegen ist Gott daran interessiert, diese Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und jetzt könnten wir ja denken, jetzt gehen wir einfach her und halten uns einfach strikt an die Gebote, die Gott uns gibt und dann wird schon alles gut sein. Aber damit werden wir die Beziehung zu Gott nicht heilen können. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie viele gute Werke du tust, du wirst diesen Graben zwischen dir und Gott nicht überbrücken können. Und deswegen bietet uns Gott einen anderen Weg an. Und den haben wir hier. Dieses Kreuz ist das Sinnbild des Liebesangebots, des Friedensangebots Gottes. Gott sagt, du kannst nicht gut genug sein, du kannst mit deinen guten Werken diese Sünde niemals aus der Welt schaffen. Aber mein Sohn stirbt stellvertretend für dich am Kreuz und damit ist die Schuld aus der Welt geschafft. Und deswegen steht in fast jeder Kirche ein Kreuz, deswegen stehen die Kreuze auf unseren Feldern oder auf Bergen, weil sie uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. So, Jesus stirbt für uns, er bezahlt für uns, er macht den Weg wieder frei und jetzt bietet uns Gott diesen Frieden, dieses Heil an. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, wie wir dieses Heil bekommen. Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. So, da ist dieser Friede. So, wie bekommen wir diesen Frieden? Paulus sagt, durch Jesus Christus, also durch sein Opfer am Kreuz. Und wie kommt es zu uns? Eben nicht dadurch, dass wir uns anstrengen, dadurch, dass wir gute Leistung bringen, sondern durch den Glauben. Indem wir unser Vertrauen auf Gott setzen, indem wir sein Opfer für uns annehmen. So, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir sein Opfer annehmen, dann wird diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und dann haben wir die Basis dafür, dass Frieden, das Heil in unserem Leben geschehen kann. Bevor wir jetzt zum Frieden mit unseren Mitmenschen kommen, bleiben wir noch eine Stufe früher stehen. Wir haben jetzt Frieden mit Gott. Das nächste, was wir brauchen, ist Frieden mit uns selber. Jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Viele Menschen haben an dem Punkt kein Problem. Wenn ich sage, du musst dich lieben, dann haben die meisten Menschen kein Problem damit. Jesus wird mal gefragt, was das größte Gebot ist. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Matthäus 22, 37. Und dann geht es weiter. Und das ist das wichtigste und das erste Gebot. Und ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, wenn Jesus davon spricht, dass wir den anderen lieben sollen wie uns selbst, dann ist es hauptsächlich so gemeint, dass Jesus davon ausgeht, dass die meisten Leute kein Problem damit haben, sich zu lieben. Im Gegenteil, manche von uns haben das Problem, dass wir uns zu sehr lieben. Denkt an den Verkehr von vorher oder unterm Strich zähle ich, so wichtig ist, dass ich nicht zu kurz komme. Hauptsache, ich habe die größte Portion auf dem Teller. Ob es dann für die anderen noch reicht, ist nicht so furchtbar wichtig. So, das ist die typische Einstellung eines Menschen. Und Jesus sagt, wenn du dich so sehr liebst, dann gebe ich dir jetzt eine Aufgabe, nämlich, dass du deinen Nächsten genauso liebst. Die meisten von uns lieben uns und deswegen ist wichtig, dass wir unseren Nächsten genauso lieben. Allerdings kann man auch umgekehrt einen Schluss draus ziehen, nämlich für diejenigen, die Probleme haben, sich selbst zu lieben. Und auch da gibt es etliche Menschen, die sagen, ich bin nicht liebenswert. Und ich möchte dir heute Morgen mal sagen, du bist liebenswert, du bist wertvoll. Wenn du morgens in den Spiegel schaust oder mittags, wann auch immer, und du siehst dein Spiegelbild, dann kannst du dieses Spiegelbild anschauen und sagen, du bist ein Geliebter Gottes. Du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist teuer und wertvoll in Gottes Augen. Das ist das, wie Gott über dich denkt. Und weil wir diese Beziehung geklärt haben, weil wir Frieden haben mit Gott, bietet uns Gott diese Liebe an und er sagt, ich sehe dich nicht mehr als ein Sünder, sondern ich sehe dich durch Jesus Christus, durch das Opfer am Kreuz, ich sehe das als gerecht. Und deswegen kannst du dich anschauen und sagen, wow, ich bin ein Geliebter Gottes. Gott sieht mich nicht mehr als dreckigen Sünder, Gott sieht mich als gerecht, Gott sieht mich als heilig, Gott sieht mich als liebenswert an. Weil wir diese Grundlage haben, können wir uns selber so sehen. Und ich weiß nicht, von welcher Seite du eher vom Pferd fällst, wenn du eher Narzisst bist und selbstverliebt bist und dich selber ganz oben auf die Liste stellst, dann steh nicht so viel vor dem Spiegel und sag dir, oh, was bin ich geliebt und ich bin so ein toller Hecht. Aber wenn du das Problem hast, dass dein Selbstwertgefühl da vielleicht eher an der unteren Skala ist, dann mach das ruhig mal und sag dir die Dinge, die Gott über dich denkt. So, wir haben Frieden mit Gott und wir haben jetzt hoffentlich auch Frieden mit uns selbst. Jetzt können wir von hier aus weitermachen. Und wir können, vielleicht noch eins vorweg, Gottes Liebe an uns ist nicht an Vorbedingungen gebunden. Gott sagt nicht, also ich liebe dich dann, wenn du so ein bestimmtes Maß an Heiligkeit erreicht hast. Sondern Gott liebt dich bedingungslos. In Römer 8, Vers 1 schreibt Paulus mal, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So, wenn Gott zufrieden mit mir ist, wenn Gott mich liebt, dann darf ich das selbst auch tun. Und deswegen darf ich auch mit den Umständen meines Lebens zufrieden sein. Ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht, wir müssen uns nicht mit allem abfinden. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, schlecht in der Schule bist oder irgendwas nicht richtig kannst, dann musst du nicht sagen, ja, das ist jetzt halt so, sondern wir dürfen an den Umständen unseres Lebens auch was ändern. Wir dürfen uns fortbilden, wir dürfen was lernen, wir dürfen Dinge schön machen, wir dürfen Dinge reparieren, wir können an unserem Leben was ändern. Wir können auch versuchen, Dinge zu erreichen. Darum geht es mir nicht. Worum es mir geht, ist das, was Paulus mal ausdrückt in diesem einen Vers, den ihr wahrscheinlich auch schon oft gehört habt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und wir verstehen das oft so, dass wir können alles. Für uns gibt es keine Grenzen. Ich kann Berge versetzen, ich kann Kranke heilen, Tote auferwecken. Vielleicht kann ich sogar noch fliegen oder sonst irgendwas. Ich kann alles. Aber wenn du den Zusammenhang liest, dann stellst du fest, dass Paulus in diesem Abschnitt so kleine Gegensätze, Gegensatzpaare nennt. Er sagt, ich habe gelernt, Überfluss zu haben und ich habe gelernt, Mangel zu leiden. Ich kann Entbehrungen aushalten und ich kann gut damit leben, wenn alles super ist. Jetzt sage ich es auch mal mit eigenen Worten, ich kann gesund sein und ich kann krank sein. Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Egal, was es ist, was in meinem Leben passiert, ich kann mit allem umgehen. Ich muss angesichts der Umstände in meinem Leben niemals sagen, boah, das geht nicht. Sondern Paulus sagt, ich kann alles. So, ich kann arm sein. Ich kann mit wenig Geld auskommen. Sagen wir, okay, das ist vielleicht, da muss man sich wirklich anstrengen oder so. Aber ich kann reich sein. Ich meine, reich sein kann doch jeder, oder? Ist das eine Herausforderung, reich zu sein? Oh ja, es ist eine Herausforderung. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie schwer haben es Reiche, ins Reich Gottes zu kommen. Jesus sagt, reich zu sein ist ein großes Hindernis fürs Reich Gottes. Wie schnell bin ich dabei zu sagen, ich brauche Gott nicht? Wie schnell macht mich das hochmütig, wenn bei mir alles gut läuft? Und da an den Punkt zu kommen, wo ich sage, ich kann damit umgehen, wenn es richtig gut geht. Ich kann damit umgehen, wenn ich gesegnet werde, wenn ich reich bin, wenn es richtig gut geht, wenn alles spitze läuft in meinem Leben, eben nicht Gott auf die Seite zu schieben und zu sagen, ich brauche ihn nicht, sondern zu sagen, ich bleibe trotzdem abhängig von ihm. Und damit kann ich eben auch Frieden machen mit meinen Lebensumständen. Ich muss nicht immer irgendwas nachhecheln. Ich muss nicht versuchen, reicher zu werden. Und ich muss auch nicht unbedingt ein Armutsgelübde oder sowas ablegen. Ich kann mein Leben annehmen, wie es ist. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, Friede mit meinen Mitmenschen. So, Jesus sagt mal, selig sind die, die Frieden stiften. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir dazu gerufen sind, Frieden zu stiften. Dass in unserem Umfeld Friede passiert. In Römer 12, es lohnt sich, das ganze Kapitel mal durchzulesen. Das ist ein sehr, sehr praktisches Kapitel, wo Paulus uns ganz, ganz viele Dinge nennt, die wir als Kinder Gottes richtig machen können. Da schreibt er unter anderem im Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. So, wir sind diejenigen, die Frieden halten. Wir sind diejenigen, die Frieden stiften. Wir sind diejenigen, die offensichtlich auf die anderen zugehen oder die versuchen, Frieden zu halten. Und das, was ich an der Bibel schätze, ist, dass die Bibel nicht blauäugig die Augen zumacht und die Dinge nicht realistisch sieht, sondern Paulus schreibt, soweit es möglich ist. Und du kannst mit manchen Menschen keinen Frieden haben. Du kannst es versuchen. Und Paulus ermutigt uns, das zu versuchen. Er gibt uns nachher auch noch einen Tipp, den wollen wir gleich noch lesen. Und Paulus sagt, versuch mit dem Menschen in Frieden zu leben. Wenn du es nicht hinbekommst, weil der andere schuldig ist, weil der andere nicht mit dir in Frieden leben will, dann hast du keine Schuld. Aber versuch's, wenn es an dir liegt. Gehe von dir aus einfach mal diesen Weg. Und deswegen sollen wir bei solchen Sachen nicht zu früh aufgeben. Aber lass uns mal anschauen, wie Paulus oder welchen Tipp uns Paulus gibt, Beziehungen friedlich zu gestalten. Römer Kapitel 12, jetzt sind wir im Vers 20, ein paar Verse weiter. Wenn dein Feind Hunger hat, dann freu dich darüber, dass es ihm schlecht geht. Seid ihr noch wach? Gut. Also, wenn dein Feind Hunger hat, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ich bin jetzt nicht mein Feind, aber genau. So, wir tun genau das Gegenteil von dem, was wir innerlich eigentlich tun würden. gib ihm zu trinken. Dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Wir haben hier einen Auftrag. Wir haben einen Weg, den uns Gott zeigt. Und dieser Weg ist menschlich gesehen, Entschuldigung, vollkommener Käse. Da verhält sich jemand falsch. Jemand tut dir was Böses und du belohnst ihn. Das ist das, was man in der Kindererziehung typischerweise nicht tun will. Kinder machen was falsch und sie werden dafür belohnt. Machen wir nicht. Und wir haben gelernt, dass wir das überhaupt nicht machen. Wir belohnen schlechtes Verhalten nicht. Wenn jemand böse zu mir ist, dann tue ich ihm nichts Gutes. Ich will ihn ja schließlich nicht bestärken in seinem schlechten Verhalten. Und deswegen, lieber Paulus, hast du da vielleicht doch einen Fehler gemacht. Gott, das meiste in der Bibel ist schon gut so, aber das irgendwie, das funktioniert nicht. Das musst du dir nochmal überlegen, das geht nicht gut. Und ehrlich, wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du Gott sagst, dass er einen Fehler gemacht hat, dann solltest du ganz, ganz schnell nochmal neu nachdenken. Das ist kein guter Weg. Jesus hat im Prinzip im Übrigen was Ähnliches gesagt. Jesus hat gesagt, wenn jemand dir deine Jacke wegnehmen will, dann gib ihm auch noch dein Hemd dazu. Wenn jemand dich zwingt, 1 Kilometer mit ihm zu gehen, dann geh nicht bloß den 1 Kilometer mit, sondern geh nochmal 1 Kilometer mit, freiwillig. Ja, seltsamerweise hat Jesus genau die gleichen Gedanken. Und Jesus sagt, und wenn dich jemand auf die rechte Backe haut, dann halt ihm auch noch die linke hin. Und jetzt können wir natürlich sagen, aber so kann man doch nicht leben. Wir können dieses negative Verhalten doch nicht bestärken. Aber offensichtlich ist Gott genau dieser Meinung. Und wir können jetzt natürlich hergehen und sagen, das wird nicht funktionieren. Oder wir können sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen und ich probiere das aus. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du das ausprobierst, dann wirst du vielleicht nicht in 100% der Fälle feststellen, dass sich Dinge ändern, aber du wirst feststellen, dass du damit auf alle Fälle besser fährst, als wenn du die Dinge mit gleicher Münze heimzahlst. Der andere ist böse zu mir. So, ich gehe jetzt genau auf die gleiche Ebene und ich bin auch böse zu ihm. Und was passiert? Es gibt eine Abwärtsspirale. Die Beziehung, die wird immer schlechter. Der eine ist böse, der andere ist böse. Der eine sagt was Schlechtes, der andere sagt auch was Schlechtes. Und dann bleiben wir natürlich auch nicht dabei stehen, dass wir sagen Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern wir versuchen ja dann immer nur eins draufzusetzen. Also wir versuchen den anderen ja immer noch ein bisschen zu übertreffen in dem, was er böse zu uns war. Und so wird es immer noch schlechter. Und Jesus sagt, das funktioniert so nicht. Wir machen das anders. Wenn du Kind Gottes bist, dann wirst du diesen Teufelskreis durchbrechen und du wirst demjenigen, der dir Böses tut, auf jeden Fall Gutes tun. Das wird nicht in allen Fällen dazu führen, Paulus hat ja gesagt, sofern es an uns liegt, also es wird nicht immer hundertprozentig funktionieren, dass es eine Aufwärtsspirale gibt und dass das Verhältnis richtig gut wird und dass du dich mit einem Feind plötzlich richtig gut verstehst. Aber es wird jedenfalls diesen Abwärtstrend aufhalten. Und das heißt, es wird auf jeden Fall schon mal besser sein als das, was wir bisher tun, wenn wir uns nur menschlich verhalten. Letzter Punkt zu diesem Aspekt. Wir sind nicht verantwortlich dafür, andere Erwachsene zu erziehen. Manche von uns haben Kinder, die noch in einem Alter sind, wo man die Kinder erziehen kann. Wir sind aus diesem Alter inzwischen raus. Wir erziehen unsere Kinder nicht mehr. Das, was sie gelernt haben, haben sie gelernt. Und jetzt hoffen wir, dass es genug war. So, als Eltern bist du natürlich dafür verantwortlich, deine Kinder zu erziehen. In der Schule ist der Lehrer natürlich in gewisser Weise verantwortlich. In der Gemeinde sind die Pastoren und Älteste und die Gruppenleiter ein Stück weit natürlich auch verantwortlich, hier gute Nahrung weiterzugeben und da auch gegebenenfalls Hinweise zu geben, wo wir unser Verhalten verändern sollen. Aber wir so allgemein gesprochen, wir sind nicht dazu verpflichtet oder gerufen, Sanktionen zu verteilen, andere Leute zu belehren. Jesus sagt mal, die Rache ist mein, spricht der Herr. Das müssen wir nicht tun, das können wir getrost Gott überlassen. So, das eine war Frieden stiften und das andere ist vergeben. Und ich glaube persönlich, vergeben ist ein großer Schlüssel, um Frieden zu finden. Jesus sagt seinen Jüngern mal, als die sagen, Herr, wie sollen wir denn beten? Da gibt er ihnen das Vaterunser und er sagt, wie sie beten sollen. Ein Teil dieses Vaterunsers, den kennen wir alle, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir haben vorher davon gesprochen, Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Schuld, so ich bitte um Vergebung, Gott vergibt mir. Und jetzt sagt Jesus, ja, da gibt es aber eine kleine Vorbedingung, nämlich, wenn du möchtest, dass deine Schuld vergeben wird, dann vergib du bitte auch denjenigen, die an dir schuldig geworden sind. Und zu dem ganzen Vaterunser macht Jesus anschließend noch eine Bemerkung, genau eine. Er sagt nämlich, Matthäus 6, Vers 14 und 15, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Und das ist schon mal hart. Gott droht dir an, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dass deine Schuld nicht mehr vergeben wird. Und dann haben wir ein echtes Problem. So, jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Jemand anders ist an mir schuldig geworden. So, sagen wir mal, das ist die Schuld. Und es gibt im Deutschen ein schönes Wort, das heißt, jemand ist nachtragend. Kennt ihr das? Jemand ist an mir schuldig geworden und ich trage ihm diese Schuld nach. Das heißt, ich gehe hinter dem her und ich trage ihm die Schuld hinterher. Egal, wo der hingeht, ich gehe mit und ich trage diese Schuld ihm hinterher. Was ist der Effekt? Ich trage die Schuld. Ich trage die Schuld des anderen. Was mache ich, um diese Schuld loszuwerden, damit diese Schuld mich nicht belastet? Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich lasse die Schuld los. Ich bin nicht mehr nachtragend. Ich vergebe. Der Vorteil, der liegt nicht bei demjenigen, dem vergeben wird. Wenn du jemandem vergibst, dann tust du dem keinen Gefallen. Er hat seine Schuld immer noch. Er ist vor Gott immer noch schuldig, wenn er selber nicht um Vergebung bittet. Aber du bist die Schuld los. Du musst dem anderen die Schuld nicht mehr nachtragen. Du kannst dir Erleichterung verschaffen. Ihr habt den Satz von mir sicher schon ein paar Mal gehört, aber ich zitiere den immer wieder gerne, weil ich ihn so klasse finde. Vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und festzustellen, dass man selbst der Gefangene war. Ich habe den Vorteil, wenn ich vergebe. Ich werde frei. Ich kann befreit aufatmen, weil ich die Schuld des anderen nicht mehr mit mir rumtragen muss. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Wolfgang, aber das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ja, gebe ich zu. Manchmal ist es nicht so einfach. Aber auch dazu hat Jesus was zu sagen. Jesus wird mal gefragt, wie oft muss ich euch vergeben? So, irgendjemand geht mir ständig auf den Wecker. So, in unserem Fall gehen wir uns gegenseitig als Mann und Frau vermutlich immer wieder auf den Wecker, weil wir einfach die meiste Zeit miteinander verbringen. Jetzt, wie oft muss ich meinem Mann oder meiner Frau vergeben? Und da gab es früher verschiedene theologische Richtungen. Manche haben gesagt dreimal, manche haben gesagt fünfmal. So, Petrus ist jetzt ganz heilig und sagt, reicht es siebenmal? Und er ist damit deutlich über dem Schnitt in seiner Zeit. Und dann sagt Jesus ihm, Petrus, siebenmal ist nicht genug. Siebenmal, 70-mal. Schnelle Rechnung, 490 Mal. Und ich habe mir schon gedacht, warum ist noch kein christlicher Verlag auf die Idee gekommen, eine App zu entwickeln, wo ich mitzählen kann. So, das war jetzt Nummer 324. Jetzt hat er schon wieder mich nicht gegrüßt, 325. So, und ich zähle dann feste mit und irgendwann gibt mir die App dann ein grünes oder ein rotes Licht, je nachdem, wie du das haben möchtest, und sagst, so, jetzt hast du 490 Mal erreicht, jetzt musst du nicht mehr vergeben. Und natürlich schmunzelt er jetzt, weil uns klar ist, dass es so natürlich nicht sein kann und dass Jesus das auch nicht deswegen sagt, weil er die Zahl einfach noch ein bisschen erhöhen will, sondern was Jesus damit sagt ist, wir sollen gar nicht zählen, wir sollen immer vergeben. Aber jetzt nervt es und es passiert immer wieder und ich sehe keine Besserung. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst zu Gott und du sagst zu Gott, es tut mir jetzt leid, es war jetzt das 825. Mal und ich bitte dich, mir zu vergeben. Und dann sagt Gott, oh, das tut mir leid, du hast die 490 schon überschritten, ich vergebe dir nicht mehr. Dann würdest du auch sagen, Gott, das ist nicht nett. Ich möchte, dass du mir vergibst. Und dann würde Gott dir vergeben, davon bin ich überzeugt. Und dann sagt Gott, okay, jetzt tu du es aber auch. Und das ist das, was Jesus uns hier ins Stammbuch schreibt, wo Jesus sagt, vergib. Du bist derjenige, der den Vorteil hat. Das ist so, wie oft muss ich dem denn vergeben? So nach dem Motto, das ist eine Last für mich, ich muss vergeben. Ich würde viel lieber was anderes tun. Und Jesus sagt uns eigentlich, das ist gar kein du musst, sondern du kannst. Du kannst diese Schuld loswerden. Das ist ja wie, wenn wir die Frage stellen, wie oft darf ich den Notenständer hier abstellen? Wann darf ich den endlich weiter mit mir rumtragen? Oder das macht gar keinen Sinn. Und deswegen mein Plädoyer, lasst uns nicht darauf warten, dass der andere sich entschuldigt. Lasst nicht irgendwas deine Vergebungsbereitschaft aufhalten, sondern sei bereit zu vergeben. Du bist derjenige, der den größten Vorteil hat. Und dann können wir Frieden haben miteinander. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, was ich hier jetzt machen kann, weil ich weiß, dass mein Vater zwar das Video anguckt auf YouTube, aber nicht hoffentlich das Audio anhört. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit meinem Vater und ich war natürlich im Recht. Und wir haben uns kräftig gestritten und am Ende sind wir dann im Streit auseinandergegangen und als ich dann allein war, da hat Gott angefangen zu mir zu reden, hat gesagt, Wolfgang, du gehst jetzt hin und entschuldigst dich bei deinem Vater. Und ich habe gesagt, nein Gott, das werde ich nicht machen, das ist ein großer Fehler. Ich habe ja einen Erziehungsauftrag an meinem Vater. Wenn ich mich jetzt entschuldige, denkt er, er ist im Recht und das wäre ganz schlecht für ihn. Also ich kann mich bei ihm nicht entschuldigen. Aber Gott hat nicht locker gelassen und ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal mit Gott angelegt hat. Gott kann da auch sehr penetrant sein. Und Gott hat gesagt, Wolfgang, du entschuldigst dich bei deinem Vater. Und irgendwann habe ich nachgegeben und habe das gemacht und habe mich bei meinem Vater entschuldigt. Und wisst ihr, was passiert ist? Mein Vater hat eben nicht so reagiert, wie ich es befürchtet hatte. Er hat nicht gesagt, ja, sie ist jetzt ist recht so. Und, sondern er hat sich bei mir entschuldigt. So, die Tatsache, dass ich bereit war zu vergeben, mich zu entschuldigen, hat eine Tür geöffnet, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Vergebung ist nicht, dass Gott will, dass wir was Schwieriges und was Schlimmes tun und darunter leiden, sondern Gott will, dass unsere Beziehungen in Ordnung kommen. Gott will, dass wir füreinander wieder ein offenes Herz haben, dass wir wieder miteinander umgehen können. Und das wird durch Vergebung ausgelöst. Das wird dadurch ausgelöst, dass wir Gutes tun, dass wir Frieden stiften, so wie wir es vorher gesehen haben. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns auf diesen Weg begeben und dass wir uns nicht auf irgendein Recht zurückziehen, wo ich dann sage, ja, also wenn der andere sich dann bei mir entschuldigt, dann tue ich das auch. Oder der war jetzt so schlecht, also da gilt es nicht mehr, dass ich dem anderen was Gutes tun soll oder so. Sondern lasst uns auf diesem Weg bleiben, den uns Gott hier zeigt, den uns Jesus gezeigt hat und feststellen, dass wir damit unsere Beziehungen positiv verändern können, dass es um uns herum friedlicher, liebevoller, freundlicher zugeht. Lasst uns nochmal rekapitulieren. Wir fangen an, dass wir unsere Beziehung zu Gott in Ordnung bringen. Wir fangen damit an, dass wir Gott wieder neu in unser Leben einladen und dass wir sagen, Gott, danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast und ich möchte mein Leben mit dir leben und dass wir seine Liebe annehmen. Und dann stehen wir auf einem soliden Fundament und wir können aus dieser Position der Stärke heraus quasi schwach handeln und können auf die anderen zugehen, können Frieden stiften. Die Tatsache, dass Gott mich liebt, gibt mir Wert, gibt mir Stärke. Und dann kann ich hingehen und Frieden stiften, ich kann vergeben, ich kann meine Beziehungen anders gestalten. Und das wünsche ich uns allen. Ich wünsche mir, dass wir das erleben, wie Gott uns diese Kraft schenkt und wie unsere Beziehungen Stück für Stück besser werden. Geht nicht von heute auf morgen, aber wenn wir dranbleiben und mit Gottes Kraft uns investieren, dann werden wir erleben, dass Gott hier Veränderung schenkt. Amen. Vater, und ich möchte dir danken, dass du uns diesen Weg nicht nur in deinem Wort aufgeschrieben hast, sondern dass du selber bereit warst, diesen Weg zu gehen. dass du uns ein Vorbild gegeben hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, Herr, in praktischen Situationen, wo wir konfrontiert sind mit Schwierigkeiten, dass wir bereit sind, uns so zu verhalten, wie es dir gefällt. Dass wir die Menschen, die an uns schuldig geworden sind, die uns auf den Wecker gehen, die sich uns gegenüber unfreundlich verhalten, dass wir uns denen gegenüber positiv verhalten können, dass wir sie segnen können, dass wir ihnen Gutes tun können, dass wir ja vergeben können. Und dass wir das tun können, Herr, aus einer Position der Annahme heraus, Herr, weil wir wissen, dass du uns liebst, dass du auf unserer Seite stehst, dass du uns deine Kraft schenkst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder daran erinnerst und dass du uns hilfst, diesen Weg zu gehen. Du hast deinen Heiligen Geist in uns gegeben, der in uns lebt und der uns nicht nur hilft, die Situation so zu sehen, wie du sie siehst, sondern der uns auch hilft, so zu reagieren, Herr, wie du es möchtest. Und dazu hilft uns bitte in Jesu Namen. Amen.